weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen. Amen. Lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott wohlgefällig dienen, mit Furcht Gottes und mit Schuld.
Amen. Amen. Genau. Lass uns die Gnade festhalten.
Amen.
Ja, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen. Ja, wir sind wieder im Hebräerbrief. Aber es war ein Eindruck in der letzten Gemeinschaft, dass wir nicht mit einem neuen Thema beginnen wollen, jetzt wo doch einige auch nicht da sind. Jetzt wäre es ein bisschen schade, wenn dann einige den Anfang verpassen würden, haben wir gesagt. Dann können wir einfach frei sein, können auch noch ein bisschen in dem bleiben, was vielleicht vorher schon noch als Eindruck ein bisschen übergangen wurde oder wo man sagen kann, da könnten wir noch mehr reingehen. Und ich muss sagen, dieser Abschnitt aus Hebräer 12 hat mich schon sehr angesprochen. Und ich wollte das gerne nochmal die Zeit, die Gelegenheit nutzen, darüber auch ein bisschen mit euch Gemeinschaft zu haben. Und ich denke, ihr erinnert euch noch auch an diesen wunderbaren Anfang in Hebräer 12, ja, wo er so klar zeigt, wir haben einen Wettlauf zu laufen. Wir befinden uns in einem Wettlauf. Ein Wettlauf ist immer auch ein gewisser Kampf, ja. Es ist nicht ein Spaziergang. Ich mache mal eine Runde hier ums Dorf. Ja. Ein Wettlauf, da gibt es ein Ziel. Ja, für was wir, auf was wir uns ausrichten, wie du schon schön gesagt hast heute. Ne? Wir müssen das Ziel vor Augen haben. Sonst verlieren wir schnell die Richtung und treiben irgendwo hin. Ja. Und in unserem geistigen Leben, wir befinden uns in einem Wettlauf. Und es ist auch wichtig zu sehen, dass dieser Lauf nicht so ganz einfach ist. Ja? Es ist nicht automatisch, ach ja, ich komme schon irgendwie an. Sondern wir brauchen diese Haltung, ja, wie sie auch Paulus hat in Philippa. Er sagt, ich jage diesem Ziel entgegen. Ich richte mich drauf aus. Ich sage nicht, ich habe es schon ergriffen, aber ich will es ergreifen. Ich will es ganz ergreifen. Und das ist wirklich wichtig, weil, ja, hier sagt er auch, er spricht von dem Herrn selber, der diesen Lauf vor uns gelaufen ist und er ist zum Ziel gekommen, aber es war auch für ihn nicht wirklich einfach. Er musste sich auch immer wieder auf dieses Ziel ausrichten. Es gibt nun mal auch den Feind, der versucht, uns abzulenken. Es gibt unser Fleisch, was eigentlich immer das Schwäche hat. Ja. Und da braucht es eine klare Ausrichtung, damit wir diesen Ziel, mit diesem Lauf mit Ausdauer laufen. Ja. Und hier in diesem Kapitel habe ich den Eindruck, Paulus möchte, oder der Schreiber, wissen ja nicht genau, ob es Paulus war, aber er will die Hebräer ermutigen. Lauf diesen Lauf weiter. Ja. Lass nicht nach, es lohnt sich. Es gibt ein unerschütterliches Reich zu empfangen. Ja. Bei der Olympiade haben wir eine Medaille jetzt halt im Schrank hängen, aber was sonst? Ja. Aber das, was wir bekommen, soll ein Reich sein, das in Ewigkeit besteht. Ja. Was wir heute investieren in diesen Lauf und wie wir uns dafür geben, hat für alle Ewigkeit Bestand. Das muss uns vor Augen sein. Also wenn ich das sehe, muss ich sagen, das gibt mir unheimlich viel Motivation. Ja, Amen. Dafür lohnt es sich, ja. Ich will immer in was, die Menschen wollen auch in was investieren, was Bestand hat. Und das hat Bestand. Alles andere wird erschüttert, sagt er, gell. Es wird alles erschüttert werden, aber wir sollen ein unerschütterliches Reich empfangen. Und deshalb lasst uns die Gnade festhalten, sie bewahren. O Herr, Amen. Ja, Vielleicht noch ganz kurz dieser Abschnitt hier. Wir hatten darüber schon Gemeinschaft, wo Paulus dann spricht, es gibt eine Züchtigung aus Liebe, eine Zurechtweisung, die Gott uns gibt aus seiner Liebe. Vor einer Woche hatten wir selber die Liebe gesprochen. Die Liebe ist wunderbar. Aber diese Liebe hat ein Ziel. Die Liebe ist nicht nur da, dass wir, dass halt alles so lieb ist und alles schön und alles liebt ist. Nein, die Liebe hat ein Ziel. Ja? Der uns liebt, hat uns von unseren Sünden erlöst und zu uns sein Königreich gemacht, zu Priestern. Er will wirklich etwas haben, was er lieben kann. Eine Braut am Ende, die ihm entspricht. Und in seiner Liebe gibt es Zurechtweisung, gibt es eine Züchtigung, eine Erziehung hin zu dieser Göttlichkeit. Sogar mal Strafe. Sogar wenn der Herr strafen muss, ist es in dieser Liebe. Weil er alles tut, damit wir zum Ziel kommen. Und wenn er sieht, irgendwas passt nicht, ja, es gibt etwas in unserem Leben, was erschütterlich ist. Wenn am Ende Himmel und Erde erschüttern wird, dann bleibt es nicht bestehen. Ja? Es gibt einen Teil in meinem Wandel, der entspricht ihm noch nicht. Dann ist es besser, er erschüttert es heute. Es ist für uns besser, wenn es heute sichtbar wird. Oh, das war nicht unerschütterlich. Das war irgendwie noch nicht auf den Herrn gebaut. Noch nicht, wie er wollte. Und es ist gut für uns, wenn Gott erschüttert. Wenn er auch uns Zurechtweisung gibt und diese Situationen kommen. Weil dann haben wir noch die Gelegenheit, uns wieder aufzurichten. Uns wieder auszurichten auf das, wie wir erbauen. Wie können wir Gnade nehmen, um weiterzugehen. Und das ist mir auch so wichtig. Ich finde es sehr schön, wie er dann hier fortführt ab Vers 12. Darum richtet die matten Hände und die gelähmten Knie wieder auf. Und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht noch ausgerenkt, sondern vielmehr geheilt wird. Er bezieht es auf diese Züchtigung, die wir alle brauchen. Und dann sagt er, darum richtet die matten Hände und die gelähmten Knie wieder auf. Ja. Also, für mich ist auch so, wenn mir jemand was sagt, Daniel, das ist nicht okay, das war nicht gut, dann bin ich erstmal richtig fertig. Ich weiß, selbst wenn ich es verstehe, dass es richtig war, muss ich gestehen, erstmal habe ich dann keine Lust mehr, weiter irgendwas zu machen. Dann sage ich, ja, okay, dann macht's ihr halt. Ich mache es ja eh alles nur falsch. Ich kann es ja eh nicht und ihr könnt es besser und ja, macht's ohne mich. Es kommt sehr schnell, also in meiner Natur ist dann sehr schnell eine Mattheit. Ich kann nicht einfach sagen, danke für die Korrektur und weiter geht's, ja. Meine Natur ist eher, meine Hände erschlaffen und die Knie werden so gelähmt und ich kann ja gar nicht. Aber das, sagt er hier, richtet wieder auf. Weil das Ziel jeder Zurechtweisung, die wir brauchen, ist, dass wir weitergehen. Und zwar mit einer geraden Bahn, ja, in die richtige Richtung. Dass wir nicht da Schlingerkurs fahren, wie... Mit dem Kanu kann man auch Kreise fahren, ja, dann kommt man auch nicht ans Ziel. Manchmal muss man sagen, nee, du musst jetzt anders paddeln, ja. Dann nicht, jetzt stecke ich mein Paddel weg, jetzt paddelt ihr alleine. So geht's auch nicht schneller voran, ja. Dann müssen wir uns einfach üben. Wie können wir die Gnade nehmen, um in Einheit mit dem Herrn in die richtige Richtung zu steuern? Und das ist so gut, gell? Er sagt, richtet wieder auf. Macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht noch ausgerenkt, sondern viel mehr geheilt wird. Ja. Interessant ist auch, dass er hier sagt, macht gerade Bahn für eure Füße. Ja, es ist nicht nur halt wieder aufrichten und mach irgendwie weiter. Mach auch gerade Bahn. Weil wenn wir fallen, wenn Dinge erschüttert werden, ja, dann war halt auch irgendwas krumm. Ja. Irgendwo hat der Weg auch nicht gepasst. Deshalb musste es was verändert werden. Und es geht auch nicht nur darum, okay, ich mache halt irgendwie weiter, sondern ich muss auch meinen Weg überprüfen. Wo ist eigentlich mein Weg krumm gewesen? Warum bin ich jetzt wieder auf die Nase gefallen? Ja? Mach gerade Bahn. Das ist auch sehr wichtig, dass wir aus jeder Zurechtweisung, die wir erfahren, auch etwas lernen. Ja? Und uns wirklich fragen. Und wenn wir so, ich kann auch bezeugen, wenn ich so vor den Herrn gehe und ihm mich öffne, er hilft mir zu verstehen. Ja? Er macht es nicht alleine. Das hatten wir auch an der Jugendkonferenz gehabt. Das war ein sehr kostbarer Aspekt. In seinem Willen ist es nicht, einfach nur alles irgendwie für uns zu machen. Er sagt, macht ihr gerade Bahn. Er braucht immer die Mitwirkung, unser Herz, dass es sich wieder öffnet, dass es sagt, okay, ich will auch gerade Bahn haben. Ich will da nicht irgendwie weiterlaufen, was jetzt nicht gepasst hat. Ich will meinen Weg korrigieren lassen. Und dann ist aber auch die Hilfe da. Die Unterstützung vom Herrn ist da, damit wir Korrektur erfahren. Und auch wieder weitergehen können auf einer geraden Bahn. Amen. Ja, damit das Lahme nicht noch ausgerenkt, sondern vielmehr geheilt wird.
Amen.
Und dann ist auch wunderbar, was er dann sagt, Vers 14, jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligkeit, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Irgendwie muss ich sagen, habe ich mich manchmal gefragt, warum jetzt gerade hier dieser Vers? Warum spricht er in dem Zusammenhang von dem Wettlauf, jagt dem Frieden nach und der Heiligkeit? Weil das sind zwei wesentliche Dinge, um diesen Wettlauf laufen zu können. Wenn der Friede verloren geht, dann können wir schnell nicht mehr zusammenlaufen. Und das ist ein Problem, weil den Wettlauf laufen wir nicht als Individualisten. Nein, sondern als ein Leib müssen wir diesen Wettlauf laufen. Und da brauchen wir auch Frieden. Wir müssen auf den Frieden Acht haben. Wenn der Friede weg ist, ist schnell auch die Einheit weg. Aber erstmal wird der Friede gestört. Kommt Unfriede auf. Und dass er hier sagt, jage den Frieden nach, zeigt mir auch, es ist gar nicht so einfach, den Frieden zu halten. Ja? Vor allem, wenn es dann irgendwo mal was nicht so ganz gut ist. Wenn es mal eine Korrektur braucht, aber wie schnell entsteht auch Unfriede und sagt, ja, und du hast eigentlich auch dein Problem. Oder sehr schnell will der Feind Unfriede säen. Und ich freue mich, dass er sagt, jage den Frieden nach. Mit jedermann. Und der Heiligkeit. Lob den Herrn. Es ist nicht nur der Friede, es ist auch Heiligkeit. Manchmal gibt es eine Tendenz, ja, wir haben Frieden. Und die Heiligkeit geht dabei, bleibt auf der Strecke. Dinge, die eigentlich korrigiert werden müssen, wir gucken halt weg. Nein, das geht auch nicht. Braucht Friede und Heiligkeit. Sonst ist die Beziehung mit dem Herrn gestört. Ohne Heiligkeit kannst du nicht den Herrn sehen. Das wird sofort die Gemeinschaft mit dem Herrn beeinträchtigen. Du kannst vielleicht dir noch das schönreden, aber du wirst sehen, es wird dich hindern, den Herrn zu sehen. Das sind wirklich zwei essentielle Dinge. Und sogar die nächsten Verse sprechen im Prinzip auch noch davon. Wenn er weiterliest, Vers 15, sagt er, und seht sorgfältig darauf, dass nicht jemand von Gottes Gnade abfällt, dass nicht irgendeine bittere Wurzel aufwächst und Unruhe bringt und viele durch sie befleckt werden. Ja, die bitteren Wurzeln sind eine Ursache für den Unfrieden und die Unruhe. Ja. Es ist leider im Anfang, es ist immer erstmal verborgen. Eine Bitterkeit siehst du nicht sofort. Das ist erstmal im Herzen. Deshalb sagt er, es ist eine Wurzel. Eine Wurzel ist da, das erkennt man erstmal gar nicht. Aber hier sagt der Schreiber auch, seht sorgfältig darauf. Irgendwo gibt es oft doch Anzeichen, wenn irgendwas nicht stimmt. Ja. Und dann sagt er, mach nicht die Augen einfach zu, sondern sehe sorgfältig darauf, dass da nichts aufwachsen kann. Ja, wir müssen wirklich Acht haben auf unser Herz, aber er sagt sogar auch bei den anderen, ja, dass nicht jemand von Gottes Gnade abfällt. Wann entstehen Bitterkeiten? Sie entstehen dann, wenn wir eigentlich versäumen, Gnade zu nehmen. Es gibt viele Situationen, die sind unangenehm, ja, die machen uns Schwierigkeiten. Aber wenn wir Gnade nehmen, gibt es immer einen Weg, sein Herz zu reinigen, Bitterkeit abzulegen. Und es ist ein Schutz. Die Gnade ist wirklich ein Schutz vor jeder Bitterkeit. Und wenn aber wir jemand versäumen, Gnade zu nehmen, dann gibt es schnell irgendeine Bitterkeit. Das ist eigentlich ein Zeichen dafür, hier ist Mangel an Gnade. Und möge der Herr uns auch helfen, dass wir lernen, einander Gnade darzureichen. Ja. Wir hatten jetzt am Freitag eine schöne Gemeinschaft bei den Chiles. Ach so, stimmt, das war schon Donnerstag. Die Gemeinschaft war trotzdem gut. Wir hatten über das gute Land gesprochen, ja, dass wir alle ein Erbteil bekommen haben. Aber es ist nicht automatisch, dass wir alle unser Erbteil schön kultivieren, vermehren, anbauen und eigentlich zu leben haben und gut leben können. Ja, sogar einen gewissen Reichtum bekommen können. Es ist ein sehr gutes Land. Es kann uns reich machen. Aber es kommt vor, dass jemand auch dieses Erbteil nicht so richtig pflegt und dann verarmt. Ja. Und dann heißt es hier in 3. Mose 25, Vers 35, und wenn dein Bruder verarmt und seine Hand neben dir wankend wird, dann sollst du ihn unterstützen. Wie den Fremden und den Beisassen, damit er neben dir leben kann. Ja, das hat mich berührt. Wenn wir sehen, Mensch, jemand auch geistig, er verarmt, sein Christus wird immer weniger, ja, irgendwo, es geht ihm nicht so gut, dann zum Petrus hat der Herr gesagt, stärke deine Brüder. Ja. Kümmere dich um deine Brüder. Lass ihn nicht an, guck nicht zu, wie jemand verarmt, ja, sondern du sollst ihn unterstützen, dass er neben dir leben kann. Und ich muss sagen, das ist wirklich kostbar. Hier sollen wir nicht denken, das funktioniert nicht, sondern ich habe auch gesehen, wie der Herr oft manchmal, einfach nur weil wir ein Herz haben, wir beten für die Geschwister, wir laden mal ein, wir suchen mal Gemeinschaft. Mensch, der kommt jetzt schon so lange nicht mehr in die Versammlung, nicht einfach zu denken, tja, Pech gehabt, ist irgendwie gestolpert, sondern auch mal nach den Geschwistern zu schauen. Ja? Es ist wirklich auch eine Verantwortung, die wir füreinander haben. Amen. Doch, und dann sagt er weiter, dass nicht jemand ein Hurer oder gottlos ist wie Esau, der um der einen Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Das ist interessant. Hier sagt er, Esau war ein Hurer. Warum? Es wird nicht berichtet, dass er Hurerei getrieben hat. Ja? Er hatte zwei Frauen. Ja? Aber warum? Er war, was ist eigentlich diese Hurerei? Es ist etwas in Bezug auf den Herrn. Das Problem war, er hat um einer Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkauft. Er hatte eine Not, ein Verlangen, ja, und wollte das jetzt einfach irgendwie sich zufriedenstellen, wollte schnell eine Zufriedenstellung für sich haben und hat gedacht, und wenn dafür mein Erstgeburtsrecht drauf geht, was soll's? Brauche ich vielleicht eh nicht, habe eh nichts davon. Ja. So, diese Haltung ist in Gottes Augen wie Hurerei. Ja. Wenn wir das Kostbare, was er uns gibt, für etwas eintauschen, was uns halt jetzt mal geschwind zufriedenstellt. Ich habe jetzt gerade eine Not, er hatte ja wirklich Hunger, er war ermattet. Ach, dann verkaufe ich mein Erstgeburtsrecht, habe ich ein Essen, alles gut. Nein, so eine Haltung ist wirklich schlimm. Und da müssen wir auch darauf achten, dass niemand einfach nur, weil irgendwas vor Augen ist, das Kostbare, was wir haben, das ewige Erbe einfach mal verschenkt und sagt, ach, dann habe ich es halt nicht. Dafür habe ich jetzt kurz eine Zufriedenstellung. Die ist so schnell rum. Ja? Ein Essen, wie schnell ist es gegessen? Dann dauert keine paar Stunden, hast ja schon wieder Hunger. Ja? Für was? Für Nichtigkeiten. Manchmal sind wir dumm und setzen unser Erstgeburtsrecht aufs Spiel. Ja? Das ist tragisch. Später wird von der Gemeinde der Erstgeborenen gesprochen. Ja? Das hat mich auch beeindruckt. Das hängt sicher zusammen hier. Die Gemeinde ist auch unser Anteil. Manchmal setzen wir das Gemeindeleben aufs Spiel und verkaufen es und sagen, ja, dann habe ich da nichts mehr, ist egal. Ich suche mir irgendwas in der Welt, sei es eine Beziehung, manchmal geben Menschen das Gemeindeleben und ihr Anteil am Reich des Herrn her, weil sie halt irgendjemand jetzt heiraten wollen. Ja. Eine Beziehung, da ist jemand, der gefällt mir, den will ich haben. Und wissen eigentlich irgendwo, vielleicht nicht im Willen des Herrn, aber machen es einfach. Aber wie schnell verliert das die Zufriedenstellung und dann hast du echt ein Problem, gell? Und das ist schon eine starke Warnung, dass er hier auch sagt, denn ihr wisst, dass er auch nachher, als er den Segen ererben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er sie mit Tränen suchte. Es gibt auch etwas, was wir verkaufen können, was wir nicht wiederbekommen. Ja, unsere Belohnung können wir tatsächlich verlieren. Und diesen Anteil an, ja, vielleicht kurz, weil es doch interessant ist, bei diesem Jobeljahr, oder was wir Gemeinschaft hatten am Donnerstag, da heißt es, wenn jemand verarmt und sich verkauft, nach 50 Jahren kriegt er seinen ganzen Besitz wieder. Also, er verliert sein Erbe nicht für immer. Er wird es nach 50 Jahren wiederbekommen. Aber dort heißt es auch, wenn jemand seinen Anteil in einer ummauerten Stadt verkauft und es mehr als ein Jahr dauert, wird er es nicht wiederbekommen. Er kann es nicht wieder zurückgewinnen. Und es zeigt für mich ein Bild, wie wir, wenn wir ein Christus selbst verarmen, wir gehen irgendwo in die Welt. Wir werden gerettet werden. Wir werden unseren Christus nicht verlieren. Er hat es eine Erlösung geschaffen. Er hat uns dieses Erbteil für immer versprochen. Wir werden dieses Erbteil bewahren. Wir werden auch gerettet werden. Dennoch Christus wird uns nicht verloren gehen. Aber dieser Anteil am Gemeindeleben, ja, am Reich, auch hier, ich sehe auch das tausendjährige Reich, du wirst es nicht wiederbekommen. Du kannst etwas wirklich verkaufen und das ist weg. Und das ist schon eine Warnung. Ich möchte das nicht gering schätzen. Und heute, dass wir im Gemeindeleben sind und hier diesen Aufbau haben, das ist eigentlich unsere Sicherheit für das Reich, das kommende Reich, das auch zu erben. Und das dürfen wir nicht einfach hergeben. Ja, und wenn wir die nächsten Verse noch anschauen, die lesen wir eigentlich nicht so oft, ja. Es ist hier nochmal eine Beschreibung, wie das Volk Israel am Berg Sinai stand. Und sie hatten wirklich Furcht. Vielleicht lese ich sogar mal kurz aus dem Alten Testament die Stelle. Es ist wirklich beeindruckend. Aus 2. Mose 20. Die Verse 18 bis 21. Da heißt es: Und das ganze Volk nahm den Donner wahr, die Flammen, den Hörnerschall und den rauchenden Berg. Als nun das Volk das wahrnahm, zitterten sie und blieben von Ferne stehen und sagten zu Mose: Rede du mit uns, dann wollen wir hören, aber Gott soll nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben. Da sagte Mose zum Volk: Fürchtet euch nicht, denn nur um euch auf die Probe zu stellen, ist Gott gekommen, und damit die Furcht vor ihm vor euren Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Ja. So blieb denn das Volk von Ferne stehen, Mose aber näherte sich dem Dunkel, wo Gott war. Das ist diese Situation am Berg Sinai, von der auch der Schreiber spricht, wo Gott dem Volk wirklich so erschienen ist, dass sie sehr erschrocken sind. Ja? Und sie haben entdeckt, mit was für einem Gott haben wir es zu tun. Ja? Sie haben etwas von diesem verzehrenden Feuer hier wirklich gesehen. Und hier, wenn man es weiterliest, Gott hat auch dem Mose klar gesagt: Ich mache das, damit das Volk mich fürchtet. Und damit sie erkennen, mit wem sie es zu tun haben. Damit sie nicht in eine Dummheit kommen und einfach sündigen. Ja? Damit nicht jemand meint: Ach ja, ich probiere es halt mal aus, dann gehe ich auch mal auf den Berg. Ja? Damit sie als ein Schutz war das für sie gedacht. Und hier der Schreiber sagt, wir sind sogar noch zu einem viel heiligeren Berg gekommen. Nicht nur zum Berg Sinai, wir sind zum Berg Zion gekommen. Zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, zu Zehntausenden von Engeln, zur Versammlung aller, zur Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmel angeschrieben sind, zu Gott, dem Richter aller, zu den Geistern der vollendeten Gerechten und so weiter. Ich denke, es gibt eine gewisse Gefahr, weil wir heute so viel die Gnade genießen und die Vergebung haben, dass wir manchmal übersehen, wie heilig unser Gott ist und dass er auch ein verzehrendes Feuer ist und dass er Unheiligkeit, Sünde, Ungerechtigkeit, er kann es nicht dulden, ja. Es gibt in den Psalmen, es gibt zweimal sogar die Stelle, wo: Wer kann wohnen in deinem Zelt? Ja? Wer kann auf dem heiligen Berg stehen? Die reinen Herzen sind, ja? Die sich auch, die wirklich auf ihn achten. Es ist, lob den Herrn, wir sind heute zum Berg Zion gekommen. Wir schätzen das und wir haben immer wieder auch, lesen diese Verse, weil wir sehen, wow, wir sind tatsächlich in Gottes Wohnung heute. Ja? Wir haben die Wirklichkeit seiner Wohnung. Wir haben schon nicht nur ein irdisches Jerusalem, wir sind schon im himmlischen Jerusalem. Etwas, was wirklich Gott haben will. Aber mir haben diese Verse gezeigt, wir brauchen auch eine gesunde Furcht in seinem Hause. Weil sein Haus ist nicht was Beliebiges. Wir genießen die Gnade und wir brauchen sie unbedingt, weil wir sonst keinen Anteil hätten. Aber wir sollen sie auch nicht verachten und denken, ach ja, ich bin halt hier, ich kann hier machen, was ich will. Vielleicht, die sehen ja gar nicht, was ich mache. Ja. Der Herr sieht in unser Herz. Und ich möchte auch diese gesunde Furcht haben. Weil wenn wir das nicht haben, dann werden wir erst eines sehen, Gott wird erschüttern. Ja. Es heißt dann hier, Vers 26, seine Stimme hat damals die Erde erschüttert, jetzt aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal will ich nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel erschüttern. Nicht nur die Erde wird erschüttert werden, auch der Himmel. Ich sehe auch das Himmlische, das Geistige, es wird alles erschüttert werden. Heute auch die Gemeinde, es wird, der Herr lässt es erschüttern und er schaut, was besteht. Und wenn es nicht aus ihm kommt, wird es nicht bestehen. Und deshalb muss ich sagen, doch, ich habe auch eine Furcht bekommen, Herr, ich will nicht irgendwie nur in deinem Hause sein und sagen, ja wunderbar, sondern auch von ihm mich zurechtbringen lassen. Lob den Herrn. Amen.